möchte euch mit hineinnehmen in ein Erlebnis von Jesus im Markus-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 23. Ist Jesus unterwegs, noch, ich sag mal, so eher Anfang, Mitte seiner Tätigkeit und möchte einfach mal die ersten Verse vorlesen und dann danach nochmal ein paar, sozusagen, es ist heute zwei geteilt. Und da steht in Markus 2, ab Vers 23, an einem Sabbat ging Jesus durch die Felder, seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was deine Jünger tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten, wie er damals zur Zeit des hohen Priesters Abiatar ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen durften, und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr über den Sabbat. In diesem wahren Erlebnis von Jesus treffen unterschiedliche Personengruppen aufeinander. Wenn wir ein Stück weiter vorne lesen würden, in diesem zweiten Kapitel, könnten wir entdecken, dass Jesus bereits gelehrt hat, das heißt, dass er den Menschen, die mit ihm gezogen sind, dass er ihnen Wichtiges gegeben hat. Letzten Endes kommt dieses Wichtige von ihm. Letzten Endes dreht es sich um diese beiden wichtigen Dinge, die Jesus dir und mir, die er uns zeigen möchte. Jesus möchte uns, wenn es letzten Endes darum geht, was lehrt er und wie lehrt er das, dann möchte Jesus uns letzten Endes zu sich holen. Wenn das Vater, Sohn, Heiliger Geist ist, dann möchte Gott ganz nah bei uns sein und sich letzten Endes mit uns für immer treffen. Das ist seine Kernaussage. Davon hat Jesus oft gesprochen. Und dann hat er das Alte Testament für uns noch einmal verständlich erklärt im Neuen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat die Pharisäer, Schriftgelehrten, was hat die Theologen der damaligen Zeit dazu bewogen, dass sie ganz bewusst Jesus hier entgegengetreten sind? Und ich male sie hier gerade mal so auf, diese Pharisäer, Schriftgelehrten, die damals so unterwegs waren. Ich stelle mir die einfach so vor in ihren Gewändern. Ich bin jetzt schon ein paar Mal war in Zürich im jüdischen Viertel, und wenn man sie dort laufen sieht, dann haben sie ihre Mützen oder ihre Hüte auf und haben ihre Locken an der Seite. Und wahrscheinlich so ähnlich sind damals die Theologen auch herumgelaufen, und sie hatten sich zur Aufgabe gemacht, das möchte ich gerne einfach nicht nur malen und skizzieren, sondern auch aufschreiben. Sie hatten sich zur Aufgabe gemacht, dass das Volk Israel, schreibt es gerade mal hin, dass das Volk Israel so lebt, wie Gott es gefällt. Und das konnten sie natürlich am besten in 3. Mose und in 5. Mose finden. Und wenn wir in 3. Mose gehen, entweder auf unserer Bibel-App oder in der Bibel, dass wir dort ganz bewusst das aufschlagen, dann kommen wir in 3. Mose 23 ganz bewusst im Vers 3, da lässt uns Mose von Gott sagen, 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung, da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Und das war ihnen wichtig. Also das, was da steht, das sagt nicht irgendjemand, sondern das kommt von Gott selber. Wenn man da noch ein Stück weiter lesen würde, dann steht da, dass, also in 5. Buch Mose wird es nochmal wiederholt, und da steht dann, dass Gott selber das mit dem Finger in den Stein geschrieben hat. Das muss man sich mal vorstellen. Gott selber hat das mit seinem Finger, die 10 Gebote, diese Richtlinien, hat er für uns aufgeschrieben. Und da wird nun deutlich, als sie sich das bewusst gemacht haben, die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Theologen der damaligen Zeit, als die wussten, ja, das kommt direkt von Gott, da war ihnen klar, wir müssen dem Volk zeigen, dass wir das ernst meinen. Und so sind sie hergegangen und haben zu den 10 Geboten noch einmal 613 weitere Richtlinien, Gebote dazu gemacht. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann ist es so ähnlich, wie wenn jemand auf ein Volk aufpasst, dass sie ja keine Fehler machen. Aber nicht allein die 10 Gebote haben ausgereicht, sondern sie haben um die 10 Gebote nochmal einen Zaun gebaut und nochmal einen Zaun gebaut, damit das Volk ja keine Fehler macht, damit es treu zu Gott lebt. Ich male da einfach mal ein paar Menschen hin. Eigentlich müssten das viel mehr sein. Das wäre nun das Volk Gottes. Und die sind nun eingeschirmt durch die Gebote, die da nicht nur von Gott, sondern auch von den Theologen kommen. Und ganz am Schluss war es so, dass sie nicht einmal mehr ihren Herd anmachen konnten. Ganz am Schluss war es so, dass sie keine Lichter mehr anzünden durften, dass sie sich kaum noch bewegen konnten. Sie haben sich durch ihre Gebote, ich rede jetzt nur vom Sabbat, nicht von dem anderen, sie haben sich völlig eingeschränkt. Und das ist nun wichtig, um Gott zur Ehre zu leben. Das war ihnen wichtig. Wir wollen alles richtig machen zu Gottes Ehre. Wir wollen so leben, dass wir Gott gefallen und wollen möglichst alle Gebote halten. Und die Wächter, das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben aufgepasst, dass das Volk alles richtig macht. Und das wiederum haben die zum einen deshalb gemacht, damit sie nicht mehr deportiert werden. Also wenn wir jetzt in das Buch Daniel reinschauen, das ist ja bekannt und wir haben das im Gesprächskreis ein Gutteil gelesen, dann war dort die erste Wegführung. Warum? Weil das Volk Israel die Gebote nicht mehr eingehalten hat. Es war also nicht so, dass es aus ihrem Ehrgeiz allein herausgeboren war, sondern sie haben gesagt, was müssen wir tun, dass wir nie wieder eingenommen, deportiert, weggeführt werden? Wir müssen uns ganz treu an Gott halten. Wir müssen seine Gebote einhalten. Die Tora. Heilig. Wir sollen ein Volk für Gott sein. Und ganz besonders haben sie das angefangen, ich schreibe das nur schnell dazu, in dieser Makkabäerzeit. Und die hat ungefähr, circa, schreibe ich jetzt mal so hin, 390 bis 350 vor Christus begonnen. Und da haben sie das gestartet. Da sind sie ganz bewusst dazu übergegangen, penibel die Gebote einzuhalten. Und wenn wir diesen Hintergrund nun haben, dann können wir das Gute darin entdecken. Sie wollten Gott zur Ehre leben, sie wollten das gut machen. Und doch gibt es für mich auch etwas Warnendes. Es gibt auch ein zu viel der Gebote. Denn die Frage muss berechtigt sein, auch wenn die sich vielleicht im ersten Moment kritisch anhört: Diene ich Gott, indem ich Gebote einhalte? Diene ich Gott, indem ich mich auf die Richtlinien von Gott selber und von Menschen konzentriere? Oder was ist Sinn und Inhalt? In Galater 4, Vers 4 steht, ich schreibe die Bibelstelle mal bewusst auf, da steht: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es gibt also eine Erfüllung der Zeit, es gibt also einen Moment, wo Gott gesagt hat: So, jetzt wird's aber Zeit, dass mein Volk lernt, was wirklich aus meiner, aus göttlicher Sicht dran ist. Und aus diesem Grund hat Gott Jesus gesandt. Und wenn wir die Botschaft von Jesus hören, wenn wir die Botschaft von Jesus lesen, dann ist die Botschaft von Jesus durch diese, dass er wieder Gemeinschaft zwischen uns Menschen und zwischen seinem Vater schaffen möchte. Dass dadurch wieder eine Verbindung, eine lebendige Verbindung geschieht. Oder um das mal etwas, ich will mal einfach sagen, nachdenkenswert zu bezeichnen, damit wieder eine lebendige Beziehung zwischen dem Vater und den Menschen entstehen kann. Denn Gesetze, bei alledem, wie wichtig sie sind, denn Gesetze konzentrieren uns ja nicht allein aufs Leben, auf das, was wir machen dürfen, sondern auf das, was wir nicht machen dürfen. Wir achten auf einmal. Ich weiß nicht, wer von euch alles einen Führerschein hat, also so eine Karte, dass man ein Auto fahren darf. Aber wenn man ins Auto reinsitzt, dann kann man entweder das erleben und kann das genießen, oder aber man kann auch ins andere übergehen. Also das wird ja uns Deutschen immer in der Schweiz nachgesagt. Wenn ihr in die Schweiz kommt, dann konzentriert ihr euch nur noch auf den Tacho, dass ihr möglichst korrekt fahrt, weil die Bußen hier so teuer sind. So, das sagen mir so der eine oder andere von meinen Kollegen, die schon mit mir in Deutschland gefahren sind und in der Schweiz. Es ist wie wenn es bei dir gerade einen Hebel umlegen würde. Du hast überhaupt keine Freude mehr am Fahren hier in der Schweiz. Ja, ich sag's mal so. Freude habe ich schon, vor allem auch, was man so sehen kann. Also ich habe mir vor kurzem mal die Zeit genommen und war im Glarus oben und es ist einfach fantastisch. Also diese Bergwelt, also jetzt nichts gegen Zürich. Zürich ist auch schön und Kloten ist auch schön und der Flughafen hat auch was, aber also Bergwelt, das ist einfach, ja, da geht mir das Herz auf. Aber das ist meine persönliche Sicht. Andere sagen, hey, wenn ich am Bodensee bin, da ist cool, oder keine Ahnung, wenn ich auf Mallorca bin, mir geht halt das Herz in den Bergen auf. Genau. Und darum geht es eigentlich, auch Jesus. Jesus möchte ja letzten Endes für unser Leben etwas schaffen, dass wir befreit werden. Und auch wenn es nur ein Stück halblebig hier rüberkommt, ist ja Jesus für unsere Sünde, für unser Leben, was ja nicht perfekt ist, sondern wo wir egal ob wir das nun mit Worten, mit Taten oder mit Gedanken machen, wo sich in unserem Leben ja auch Sünde ansammelt. Und die gehört zu Jesus. Darum geht es jetzt heute aber schwerpunktmäßig nicht, sondern es geht schwerpunktmäßig um den Sabbat. Und Jesus sagt von sich in diesem Text, dass er der Herr über den Sabbat ist. Das ist schon mal ganz wichtig. Jesus teilt uns mit, nicht der Sabbat ist für euch gemacht, dass ihr da Gebote und Regeln einhalten müsst, sondern der Sabbat ist dazu gemacht, damit wir Menschen uns auf den Vater, auf Gott ausrichten können. Zum Beispiel durch den Lobpreis, zum Beispiel durchs Gebet, zum Beispiel durch das, dass wir andere Dinge tun, damit wir Gott näher kommen. Nun stoßen sich die Theologen daran, dass die engsten Mitarbeiter von Jesus, dass die nun sozusagen anfangen zu ernten. Ich meine, wenn man sich die Felder von damals anguckt, also man weiß, dass die Effektivität der Ernte damals bei weitem nicht so groß war, wie das heute ist. Und auch, dass die Sorten nicht ganz so effektiv waren. Das heißt, die mussten schon manches mitnehmen, damit sie da einigermaßen mal, ich sag mal so, nicht mehr ganz so ein großes Hungergefühl hatten. Aber den Theologen ging es ja darum, dass die ernten, dass die rumlaufen, dass die sich bewegen, dass die aktiv was machen. Denn das war aus ihrer Sicht verboten. Es darf nichts geschehen, maximal 2000 Schritte, aber schon gar nicht ernten, schon gar nicht kochen, schon gar nicht große Arbeit tun. Im zweiten Teil unseres Textes in Kapitel 3 kommt Jesus da drauf und sagt, würdest du nicht auch, Israelit, dein Schaf aus dem Brunnen retten, wenn es dort reingefallen wäre am Sabbat? Jesus versucht also, den Theologen, den Pharisäern zu zeigen, der Sabbat ist etwas Gutes und er konzentriert uns auf Gott. Wir haben die Zeit, wir haben die Chance, das zu machen. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem Kollegen unterhalten, der eine eigene Firma hat. Und das ist so eine Mischung aus Metzgerei und Catering. Das heißt, da läuft am Wochenende ganz viel. Die fahren aus für irgendwelche Feste und sie produzieren das natürlich frisch. Also da wird auch samstags oder auch sonntagmorgens gearbeitet. Dann habe ich ihn gefragt, wie machst du das? Und er sagt zu mir, es ist einfach schwierig. Weil wir haben Mitarbeiter, die arbeiten ausschließlich Montag bis Freitag. Ich muss nach denen gucken. Wir haben Mitarbeiter, die arbeiten so von Donnerstag, Freitag bis Sonntag, die mehr das Catering machen. Und eigentlich bin ich 7 Tage die Woche eingespannt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, das ist nicht gut. Das, was du da machst, das wird dich über kurz oder lang umbringen, weil Gott hat uns das Prinzip für den Sabbat gegeben und dieses Prinzip heißt 6+1 Tage. An 6 Tagen dürfen wir unserer Arbeit nachgehen und an vielen Arbeitsstellen ist es möglich, dass man sogar sagen kann, wir arbeiten 5 oder 4 Tage und die anderen beiden oder der andere Tag ist für Familie oder für Haus und Hof da und der 7. Tag, da gebe ich mir einfach, da gebe ich mich Gott hin. Da bin ich ganz für Jesus da. Da wird nicht gestaubsaugt, da wird nicht das Auto repariert, da wird nicht irgendwas programmiert oder schon wieder hingerichtet oder so. Und ich habe ihm versucht, es zu verklickern, dass auch er so einen Tag braucht. Und bei dem Ganzen hat er dann zu mir gesagt, wie machst denn du das, Gerd? Du arbeitest doch auch am Sonntag. Und ich sage, ja gut, aber das, was ich mache, das ist ja was anderes. Und ja, es ist was anderes. Und doch, als wir dann gemeinsam nachgekirnt haben, wenn man das mal so sagen darf, so sich wirklich hinzugeben und so einen Tag zu haben, wo man bei Gott eintauchen kann, ist nochmal was anderes, wie in einem Gottesdienst eine Aufgabe zu haben und bei den Kindern zu sein oder was zu planen, zu machen. Und es hat mich selber hinterfragt, wo gibt es so einen Tag? Und als wir uns dann wieder getroffen haben, er wollte von mir eine Antwort haben, musste ich eingestehen, der Sonntag ist der Sonntag. Und wenn ich das an einem Mittwoch oder an einem anderen Tag unter der Woche machen möchte, dann kann es schwierig werden, weil ein Mittwoch halt ein Arbeitstag ist. Das heißt, ich muss mich da völlig rausnehmen, muss mir einfach einen Ort suchen, wo ich eintauchen kann und wo eben niemand um mich herum etwas von mir haben möchte. Und das ist die Disziplin, die da drin liegt. Das ist das, was die Pharisäer im guten Glauben über ihre Gesetze, also 10 Gebote und ihre Gesetze, versucht haben, dem Volk zu geben. Ich würde sagen, sie haben es übertrieben. Sie würden sagen, wir haben es endlich in den Griff gekriegt, weil vor der Deportation war das ja nicht so. Jetzt kommt Jesus und sagt, aber der Sabbat ist doch zum Eintauchen bei Gott da und nicht zum Einhalten von Geboten. Da darf ich mir doch Zeit nehmen durch einen Lobpreis und darf eintauchen bei Gott. Da darf ich ihm nahe kommen, darf in sein Heiligtum. Das darf ich natürlich auch an jedem anderen Tag. Und doch bin ich da gefordert, egal ob ich Krankenschwester bin, ob ich in einem holzverarbeitenden oder metallverarbeitenden Betrieb arbeite, da bin ich dann fokussiert auf meine Arbeit. Und daran stoßen sie sich, dass er das Sabbatgebot anders auslegt. Und das entzweit sie auch, weil es sie hinterfragt. Ich habe euch gezeigt, wie dieser Kollege von mir, der mich hinterfragt hat und ich ihn hinterfragt habe, was das mit uns gemacht hat. Und wir haben beide für uns beschlossen, wir helfen uns einander, aber wir sind noch nicht am Ziel, wie wir es machen. Und wenn man sich anhand von dem einfach mal Gedanken um sein eigenes Leben macht, dann kommt man vielleicht auch an den Punkt, wie kann ich für mich den Sabbat leben? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hat es persönlich angegriffen. Für die war das ein Angriff, dass da jemand kommt und für sich behauptet, ich bin Herr über den Sabbat. Weil sie in Jesus ja nur einen Menschen gesehen haben. Für sie war Jesus nicht Gott selber, sondern einer, der alles anders macht. Der anders ist. Der alles in Frage stellt, was wir uns so mühsam aufgebaut haben. Und wenn man hinterfragt wird, kann das natürlich unterschiedliche Impulse auslösen. Und das ist ja das Interessante. Was löst es in mir aus? Und dann steht in Kapitel 3, als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die einen Vorwand suchten, um Jesus anzuklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Wir haben es gehabt, darf man nicht, laut ihren Gesetzen. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig am Sabbat? Gutes zu tun oder Böses? Einen Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war wieder geheilt. Also Jesus war nun in der Synagoge, hat dort einen Mann gesehen, dem er helfen sollte. Und was haben sie gemacht? Sie waren nun einen Schritt weiter. Das heißt, sie haben nimmer gesagt, wir wollen von Jesus was lernen, sondern sie haben gesagt, wie können wir Jesus irgendwie mundtot machen? Wie können wir ihn irgendwie auf die Seite bringen? Wie können wir ihn steinigen oder wie können wir was mit ihm machen? So sind sie mit ihrer Herzenshaltung Jesus hinterhergelaufen. Sie wollten nicht von ihm lernen, sie wollten einfach sehen, wie können wir ihm endlich mal so eins reinwürgen, dass er weg ist. Nun kennt Jesus unser Herz. Jesus kennt mein Herz und er weiß, wie es in meinem Herz aussieht, in jedem Einzelnen. Wenn wir manches Mal denken, ist gut, dass es niemand weiß, was ich gerade gedacht habe, dann dürfen wir, dann sollen wir wissen, Jesus weiß das. Aber Jesus weiß es nicht allein aus dem Grund, dass er uns damit anklagen will. Nee, das macht der Satan. Sondern Jesus weiß es und er bietet uns Vergebung, er bietet uns Neuausrichtung an. Und Jesus lässt, oder Markus schreibt es auf und lässt uns in das, wie Jesus gefühlt hat, hineingucken. Es sah sie der Reihe nach an, Vers 5, voll Zorn und zugleich tief betrübt. Also es hat ihn geärgert, wie sie über ihn denken. Vielleicht hätte eine oder andere eher gedacht, ja, Jesus wird Angst gehabt haben vor dem Tod. Nee, es hat ihn geärgert, dass sie ein verstocktes Herz haben. Dass sie aus ihrem Herz mehr oder weniger, also das Innere, das Denken, dass sie daraus etwas gemacht haben, wo sie nur noch dran denken, wie können wir Jesus töten? Wie können wir ihn so unschädlich machen, dass wir endlich wieder das Leben können, wie wir es uns zusammengelegt haben. Und es regt ihn auf. Und als ich mich da hineingegeben habe, in diese Textabfolge über diesen Sabbat, konnte ich so ein bisschen nachvollziehen, ja. Vielleicht hast du auch schon mal irgendwo gearbeitet und du hattest einen Mitarbeiter und diesen Mitarbeiter wolltest du unbedingt positiv prägen. Das heißt, du wolltest ihm Dinge zeigen und wolltest ihn anleiten, dass er nach vorne kommt. Und irgendwie hat er innerlich völlig dagegen sich rebelliert. Auch mir ging das mal so, ich hatte ein Mitarbeiter in der Jungschar und es war nicht einfach mit ihm. Alles, was man ihm gesagt hat, hat er, ich habe manches Mal nicht recht gewusst, macht er das jetzt, um mir zu schaden, aber letzten Endes schadet er nicht mir, sondern Jesus. Ich hatte so den Eindruck, er will irgendwo nicht. Und was ich an dem, was Markus da aufgeschrieben hat, was wahr ist, besonders traurig finde, das hier, das sind ja keine Räuber oder Mörder, das hier, das sind ja keine Zöllner, sondern das sind die, die dem Volk eigentlich Gott näher bringen sollen. Und die denken über Mord an Jesus nach. Die Traurigkeit, die Jesus hier beschreibt im Vers 5, die kann ich an dem Punkt auch nachvollziehen. Wie ist es mit jemandem, der sein Herz verstockt hat, der da für sich beschlossen hat, alles, was Jesus macht, da suche ich mir doch nur noch etwas raus, um was dagegen zu finden. Als ich vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal ein Studium gemacht habe, ich habe zwischendurch nochmal studiert, aber als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, da ist jemand bei uns ja in eine ganz schwierige Semester über mir, eine ganz schwierige Linie oder Schiene gekommen, wie man das auch immer sagen will. Und das war am Schluss so übel, dass der mit mir, also wir hatten so eine WG miteinander zusammen, dass einer von unserer WG gesagt hat, ich gehe da jetzt rüber zu dem Thomas, so hieß der, und sage ihm, er soll aufhören. Und dann ist er rübergegangen und hat es zu ihm gesagt und ist wiedergekommen und hat gesagt, dass, der hat mich nur ausgelacht. Der war so verstockt in seinem Herzen, der wollte Beweise gegen Jesus finden. Ich saß an meinem Schreibtisch und habe gesagt, Heiland, ich kann das nicht mehr verstehen. Dass man mit Jesus so umgehen will, dass man sein Herz so hart macht. Aber das hier, das sind Theologen der damaligen Zeit gewesen, die ein Volk prägen wollten. Das ist, um das mal so direkt zu sagen, das ist meine Klientel. Und ich könnte über die heulen, dass sie Jesus ans Leder wollten. Und Jesus muss zu ihnen sagen, ist der Sabbat denn nicht dazu da, dass wir Gutes miteinander erleben? Und dann möchte ich einfach sagen, hey, was gibt es denn Schöneres, als nach dem Gottesdienst miteinander Gemeinschaft zu haben, beim Essen miteinander zu reden, sich auszutauschen, einfach mal beim anderen zuzuhören, wie es ihm geht, mit ihm zu beten, zu wissen, wie es dem anderen, was dem anderen Schwierigkeiten macht. Das ist doch Gemeinschaft in der Gemeinde. Aber doch nicht Böses über jemand anderen zu denken und zu meinen, den bringen wir jetzt um. Denn genau das steht in Vers 6. Die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Das hat das ausgelöst, dass Jesus diesem Mann, der, vergebt mir den Ausdruck, aber der behindert war, der gehandicapt war, der seine Hand, seinen Arm nicht mehr gescheit benutzen konnte. Er hat ihn wieder hergestellt. Das ist doch unser Herr Jesus, der uns geistlich, der uns körperlich, der uns seelisch wiederherstellen möchte. Das ist doch sein Anliegen für uns. Und nicht in erster Linie habe ich jetzt alles eingehalten, was richtig war. Und aus diesem Blickwinkel kann man vielleicht verstehen, dass Jesus zornig und zugleich traurig war. Er war zornig über ihr hartes Herz und er war traurig darüber, dass sie sich nimmer verändern lassen wollten. Mit Jesus auf dem Weg zu sein, bedeutet für jeden Einzelnen von uns, und da stehe ich genauso drunter wie jeder andere auch, dass Jesus zu uns spricht und dass Jesus mit uns eine Wegstrecke geht. Und auf diesem Weg heißt es, sich an der Hand von Jesus zu bewegen und auch mit ihm zu gehen. Und da geht es auch darum, dass es vielleicht die eine oder andere das Überdenken gibt von Dingen und auch Veränderung gibt. Und das wollten sie nicht mitmachen. Sie haben Jesus nicht als ihren Herrn und Heiland angenommen. Heiland bedeutet doch, dass er heil machen will. Und das haben sie abgelehnt. dieses Heilmachen vom Kreuz, dieses Heilmachen im Körper, haben sie abgelehnt. Sie wollten ihn töten. Was wäre nun die Quintessenz für unser Leben? Da gibt es unterschiedliche Dinge, was sich hier in diesem Text herauskristallisieren kann. Für mich persönlich war es das, dass es mich erschrocken hat, wie Jesus über die Theologen der damaligen Zeit gedacht hat und auch wie sie sich verändert haben. Ich kann nicht garantieren für die Zukunft. Das kann keiner von uns, aber was mir einfach persönlich wichtig geworden ist, ist das, nah bei Jesus zu bleiben und kein verstocktes Herz zu haben. Nah bei Jesus zu bleiben und dass er der Heilende sein darf, dass er der Führende sein darf, dass er dieser Hirte im Leben sein darf. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, das war jetzt viel und ich bitte dich einfach darum, hilf uns, das zu ordnen in unserem Leben und einfach auch ganz neu mit dir zu besprechen und zu sehen, wie das dran ist. Heiland, bewahr uns davor, dass wir unser Herz hart machen vor dir, dass wir nur noch Gebote einhalten und immer mit dir leben, sondern nimm du uns an der Hand und führe du uns. Danke dafür. Amen.